NDR Info. Das Forum.
Fröhliches Lied, fröhliche Kinder, die in einer großen Gruppe singend und musizierend durch die Felder ziehen. Eine leichte Melodie, leichte Texte. Wir sind Kameraden. Welches Kind hätte sich nicht angesprochen gefühlt von so viel freundlichem Wir-Gefühl? Fast 10 Jahre lang haben die Nationalsozialisten Filme genutzt, um Jugendliche auf ihr Weltbild einzuschwören, sie zu prägen. Wie sollte das funktionieren? Was waren die Themen der Filme? Wie wurden sie an die Jugendlichen gebracht? Antworten auf diese Fragen hören Sie gleich hier im Forum Zeitgeschichte. Heute mit Sabine Rhein. Schönen guten Tag. Zunächst aber noch ein Blick auf die weiteren Themen. Bücher waren überlebenswichtig. Die Literaturwissenschaftlerin, Feministin und Autorin Ruth Klüger wird 80 Jahre alt. Viele bewundern die Amerikanerin mit österreichischen Wurzeln, die nur knapp den Holocaust überlebte, für ihre Geradlinigkeit und Unerschrockenheit. Wir würdigen Ruth Klüger mit einem Porträt. Danach beschäftigen wir uns mit dem Selbstverständnis der RAF, nicht mit dem, was die Rote Armee-Fraktion und ihre Nachfolger nach außen zeigten, sondern mit dem, wie die einzelnen Mitglieder sich selbst innerhalb der Gruppe und ihre Aktivitäten sahen. Nie in meinem Leben war ich sicherer und furchtloser als in dieser Zeit im Untergrund, sagt zum Beispiel Inge Fied. Göttinger Wissenschaftler haben Interviews und Autobiografien untersucht. Über ihre Ergebnisse gleich mehr. Und zum Schluss geht es noch einmal um das Leben im Nationalsozialismus, um die NS-Freilichtbühne Stedings Ehre im Oldenburger Land. Vor mehr als 70 Jahren fanden hier riesige Freilufttheaterspektakel mit Stücken voller Blut- und Bodenideologie statt. Anwohner und Zeitzeugen wollen jetzt an dieses Oberammergau des Nordens erinnern. Sie heißen Junge Adler oder Kopfhoch Johannes. Es sind Titel von Propagandafilmen der Nationalsozialisten, und zwar für Kinder und Jugendliche. Kino war populär in den 30er Jahren, und dass man damit versuchte, Werte und Ideologien über die Leinwand an den Mann und die Frau zu bringen, zeigt sich in vielen UFA-Filmen, die im Auftrag gedreht wurden. Und so gab es über das Reichserziehungsministerium auch den Auftrag, Filme für junge Leute herzustellen. Die Hitlerjugend führte regelmäßig Jugendfilmstunden durch und Millionen von 6- bis 14-Jährigen kamen so bis 1943 in die Vorstellungen. Die Stiftung Topographie des Terrors in Berlin zeigt zurzeit einige der speziell für diese Altersgruppe gedrehten Filme.
Noch nicht anfangen! Stell mich zum Dienst.
Wie heißt das?
Bitte um Entschuldigung, dass ich zu spät komme.
Das heißt es nicht, sondern Hitlerjunger Faustmann meldet sich zum Dienst.
Ach so.
Nicht ach so, sondern sag mal.
Ein Ausschnitt aus dem Spielfilm Jungens aus dem Jahr 1941. Ein Jugendfilm über einen jungen Lehrer, der in ein abgelegenes Fischerdorf an der Ostsee kommt, dort die Führung der Hitlerjungen übernimmt und sie zu einer Einheit zusammenschweißt. Innerhalb kürzester Zeit verwandelt sich eine widerspenstige Jugendbande in eine vorbildliche, autoritätsgläubige, verschworene Gemeinschaft. Der NS-Reichsjugendführung und Propagandaminister Josef Goebbels missfiel der Schwarz-Weiß-Streifen jedoch wegen seiner plumpen und holzschnittartigen Dramaturgie, so Claudia Steuer von der Stiftung Topographie des Terrors.
Wo man wirklich auch minutenlang sieht, die Paraden der Hitlerjugend, wie die BDM-Mädchen ihre Reifen schwingen und also wo man wirklich so den Festcharakter hat, das war Goebbels viel zu propagandistisch. Der hätte seine Botschaft gerne ein bisschen subtiler rübergebracht gehabt.
Den Jugendlichen widmeten die Nationalsozialisten besondere Aufmerksamkeit. Unabhängig von den klassischen Erziehungsinstanzen Elternhaus und Schule wollte man, auch mit Hilfe des Films, Einfluss auf die heranwachsende Generation gewinnen. Trotzdem führte der Jugendfilm im Dritten Reich ein Schattendasein. 1100 Spielfilme wurden während der NS-Zeit gedreht, aber nur 10 Jugendspielfilme. Unter anderem von bekannten Regisseuren wie Robert A. Stemmle und Viktor Dekova. Beide konnten trotz ihres Propagandaeinsatzes für die Nazis nach 1945 ihre erfolgreichen Karrieren als Schauspieler und Regisseure fortsetzen. Viktor Dekova drehte 1941 Kopf hoch, Johannes. einen Film über einen aufmüpfigen Jungen, dem die Kameraden in einem nationalsozialistischen Schulinternat, einer sogenannten Napola, Disziplin und Gehorsam beibringen.
Ich will dir mal was sagen. Seit ein paar Tagen bist du jetzt bei uns. Und während dieser Zeit hast du absichtlich alles verkehrt gemacht. Und wenn es so weitergeht, dann fliegst du. Verstanden?
Wenn schon, das geht dich gar nichts an. Vielleicht will ich auch gar nicht hierbleiben. In diesem Affenstall.
Was sagst du da? Affenstall? Wir sind froh, dass wir hier sind. Überwöhnter Faulpelz, du.
Die Eltern alleine schaffen es nicht. Das ist eigentlich die Botschaft. Und letztendlich ist die Botschaft auch, die normale Schule schafft es auch nicht. Es schaffen nur die nationalsozialistischen Organisationen bzw. die Gemeinschaft, die Kameradschaft. Über alle Filme zieht sich die Linie, dass es sich um außenstehende Gruppen handelt oder um Einzelpersonen, also um Außenseiter, die vorher isoliert waren und die dann durch ihren Kontakt mit einer NS-Organisation, sei es der Hitlerjugend, sei es der Nationalpolitischen Erziehungsanstalt oder im Reichsarbeitsdienst oder sonst was, sozialisiert werden, einen Lernprozess durchlaufen, sich in die Gemeinschaft einfügen lernen und dadurch Vorteile haben.
Insgesamt kamen mehr als 30 Millionen Zuschauer zu den Jugendfilmstunden, die die Hitlerjugend regelmäßig, vor allem an Sonntagen in Kinos oder auf dem Land auch in Gasthäusern veranstaltete. Dabei wurden nicht nur die Jugendfilme gezeigt, sondern auch große Unterhaltungsfilme. Ob die angestrebte Wirkung erreicht wurde, lässt sich nur vermuten. Zwar versuchte das NS-Regime in Erfahrung zu bringen, wie die Filme bei den jugendlichen Zuschauern ankamen, aber fundierte Erkenntnisse über die Resonanz der Propagandastreifen sind nicht überliefert. Karl Grieb, Leiter des Bundesfilmarchivs.
Es gab zeitgenössisch Befragungen von Hitlerjugendführern und BDM-Führerinnen über diese Filmnachmittage. Die haben durchaus kritisch auch dazu Stellung genommen zu dem einen oder anderen Titel. Und das ist berücksichtigt worden in der Planung dieser Abende.
In den NS-Jugendfilmen spielte Musik eine wichtige Rolle. Alle Spielfilme sind mit dramatischen Klängen unterlegt, weil sie nach Ansicht der nationalsozialistischen Propagandisten als subtile Verstärker für die politischen Botschaften wirkten. Ein Stilmittel, das auch im Rahmenprogramm der Jugendfilmstunden zum Einsatz kam. Die Hitlerjugend inszenierte die Vorführungen als regelrechte Feierstunden, berichtet Claudia Steuer von der Stiftung Topographie des Terrors.
Die haben auch noch eine Rahmeninszenierung. Die mussten Uniform tragen, die Jugendlichen, vor ihrem Kinobesuch. Die wurden Informationen da reingeführt und dann wurde geordnet die Plätze eingenommen. Und am Schluss sieht man unter Fanfarenklängen dann wieder aus.
Die Stiftung Topographie des Terrors präsentiert derzeit in Berlin eine Reihe von NS-Jugendfilmen. Jeweils eingeleitet mit einem Kommentar fachkundiger Historiker. Als sogenannte Vorbehaltsfilme dürfen sie nicht wie normale Spielfilme im Kino gezeigt werden, eine Spätfolge alliierter Besatzungspolitik. Nach 1945 belegten die Alliierten rund 250 NS-Spielfilme mit einem Aufführungsverbot. Diese Filme befänden sich heute im Besitz der bundeseigenen Friedrich-Murnau-Stiftung, erklärt der Filmhistoriker Karl Grieb.
Die Murnau-Stiftung ist natürlich aufgefordert, mit solchen Filmen und anderen Quellen so umzugehen, dass sie nicht für ihren ursprünglichen Zweck benutzt werden. Deswegen hat die Murnau-Stiftung gesagt, also für die ehemaligen Vorbehaltsfilme, Verbotsfilme, da regeln wir es so, dass sie nicht ohne historische Einführung, Diskussion gezeigt werden sollen.
Allerdings ist fraglich, ob die Regelung noch zeitgemäß ist und die Filme weiterhin in den Giftschrank gehören. Manche dieser NS-Streifen sind inzwischen im Internet längst verfügbar. Und die meisten Betrachter dürften die Filme wegen ihrer anachronistischen Handlung und ihrer überzogenen Dramaturgie als kuriose, unfreiwillig komische Werke wahrnehmen. Dass von diesen NS-Filmen heute noch eine gefährliche Sogwirkung ausgeht, ist kaum anzunehmen.
Otto Langels über die Veranstaltungsreihe der Stiftung Topographie des Terrors »Jugend im NS-Film«. Welche Filme Sie wann dort noch sehen können, das finden Sie auf der Internetseite www.topographie.de. Ruth Klüger gehörte nicht zu denjenigen, die die Nationalsozialisten prägen, formen, für ihre Sache gewinnen wollten. Ruth Klüger wurde in eine jüdische Familie geboren, 1931 in Wien. Viele kennen sie durch ihre Autobiografie »Weiterleben«. Darin beschreibt sie, wie sie als jüdisches Mädchen aufwächst und dann von den Nazis in verschiedene Konzentrationslager verschleppt wird. Sie überlebt den Holocaust und emigriert nach Kriegsende in die USA. Sie wird Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin. Ihr Leben lang befasst sie sich mit Emanzipationsfragen und engagiert sich gegen politische Willkür. Heute lebt Ruth Klüger in Kalifornien, hat aber auch noch eine Wohnung in Göttingen, wo sie Gastprofessorin war. An diesem Sonntag wird Ruth Klüger 80 Jahre alt.
Das Lesen ist alles. Ich kann mir eigentlich nichts Ärgeres vorstellen, das mir passieren könnte, als Blindheit. Es wäre lebensgefährlich für mich.
Die Liebe zu den Büchern zieht sich wie ein roter Faden durch Ruth Klügers Leben. Auch in ihrem Wohnzimmer, modern und zweckmäßig eingerichtet, beherrschen hohe, helle Bücherregale den lichtdurchfluteten Raum. Ruth Klüger nimmt in einem schwarzen Sessel Platz. Die kleine, zierliche Frau verschwindet fast darin. Schon als Kind beschäftigte sich Ruth Klüger, die in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts als Tochter eines jüdischen Frauenarztes in Wien aufwuchs, intensiv mit Büchern.
Ich war so als Jüdin in Wien vereinsamt, isoliert, weil die anderen Kinder, die jüdischen Kinder, waren entweder deportiert oder ausgewandert. Und meine Mutter hat den ganzen Tag gearbeitet in einem jüdischen Spital. Und ich hatte nichts als Bücher. Bücher hat man immer irgendwie gefunden. Ich habe alle Kinderbücher gelesen, die mir in die Hände gekommen sind, Schulbücher, aber eben auch sogenannte Erwachsenenbücher. Wenn sie bunte Umschläge hatten, wurden sie mir weggenommen, weil das nichts für Kinder ist. Und ich habe mich daran gewöhnt, die mit den einfachen Umschlägen, die gebundenen, zu nehmen. Das waren die Klassiker.
Darunter Schiller. Sie lernte lange Balladen auswendig. In ihrem Buch Weiterleben über ihre Kindheit und Jugend schreibt Ruth Klüger, wie sie von Wien zunächst ins Konzentrationslager Theresienstadt, anschließend nach Auschwitz-Birkenau und von dort nach Christianstadt verschleppt wurde. Im Lager habe ihr die Lyrik geholfen, die Appelle, Hitze, Kälte, Hunger und Durst zu überstehen. Da sei Literatur überlebenswichtig für sie gewesen, die geistige Beschäftigung mit etwas, was überhaupt nichts mit dem Lageralltag zu tun hatte. Ähnlich wie in Stefan Zweigs Schachnovelle.
Da geht es um einen Gefangenen, der sich im Kopf Schachprobleme zusammendenkt und Schach spielt im Kopf. Das geht in dieselbe Richtung. Also irgendeine Beschäftigung, eine geistige Beschäftigung, die nichts mit dem Lager zu tun hat. Wobei es weniger auf den Inhalt ankommt, als auf die geistige Übung. In Weiterleben zitiere ich mit Absicht Verse, die wirklich nichts mit Lager zu tun hatten und die nicht einmal gut sind.
Schillers Balladen hielten Ruth Klüger im Lager am Leben. Doch die Nationalsozialisten zerstörten Ruth Klügers Familie. Ihr Vater und ihr Halbbruder wurden von den Nazis ermordet. Kurz vor Kriegsende, Anfang 1945, gelang ihr gemeinsam mit der Mutter die Flucht von einem der berüchtigten Todesmärsche. Zwei Jahre später wanderte Ruth Klüger in die USA aus. Dort studierte sie und machte Karriere als Literaturwissenschaftlerin. Mit ihren Arbeiten über Heinrich von Kleist wurde sie bekannt. Als Frau und Jüdin hatte sie es aber nicht leicht in den akademischen Kreisen in Amerika. Immer wieder, sagt sie, musste sie die Erfahrung machen, dass man an der Universität als Frau nicht so ernst genommen werde wie die männlichen Kollegen.
Ich habe zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgehört, meine literaturwissenschaftlichen Aufsätze voll zu unterschreiben und habe Initialen verwendet. Und es war sofort leichter, anzukommen mit diesen Aufsätzen oder auch rezensiert zu werden mit einem Buch. Und wenn man es herausgefunden hat, was mir ein paar Mal passiert ist, dann war man wütend, als ob ich etwas verheimlicht hätte, was der Leser doch wissen müsste. Das war ganz interessant.
Im Lauf der Zeit hat sie sich zur selbstbewussten Feministin entwickelt. Die Erinnerungen an diese Zeit beschreibt Ruth Klüger im zweiten Teil ihrer Biografie »Unterwegs verloren«. Zunächst war Ruth Klüger Professorin in Princeton, dann in Kalifornien. 1988 erhielt sie eine Gastprofessur an der Universität Göttingen. Und obwohl sie schon lange emeritiert ist, hat Ruth Klüger noch immer eine Wohnung in Göttingen. Diese Stadt verbindet Ruth Klüger nicht mit der düsteren Nazi-Vergangenheit, obwohl die Nazis, wie in allen anderen deutschen Städten, auch hier ihr Unwesen getrieben haben.
Ich weiß, auf dem Albaniplatz sind die Bücher verbrannt worden. Es ist mir unverständlich, übrigens nach wie vor, wieso Studenten Bücher verbrennen. Studenten stehlen Bücher, aber sie verbrennen sie doch nicht. Aber bitte, damals haben sie sie verbrannt.
Völlig unverständlich, besonders für eine Frau wie Ruth Klüger, deren Leben die Literatur ist. 80 Jahre ist Ruth Klüger nun und geht dennoch ganz mit der Zeit. Auf dem dunklen Ledersofa liegt ein elektronisches Buch, ein E-Book, das sie schon vor Jahren für sich entdeckt hat und auf dem sie in diesen Tagen einen Roman von Charles Dickens liest.
Ich bin eine Kindle-Enthusiastin geworden, ein E-Buch. Und für Leser ist es wunderbar und ich halte es für die Zukunft des Lesens.
Eva Völker gratulierte Ruth Klüger zum 80. Geburtstag. Wie wird ein Mensch zum Terroristen? Wie fühlt er sich im Untergrund? Hat er Zweifel? Die RAF-Terroristen der 70er Jahre und die, die ihnen später folgten, wie die Bewegung 2. Juni oder die revolutionären Zellen, haben sich in der Zeit und später selbst zu diesen Fragen geäußert, in Interviews oder Autobiografien. Forscher am Institut für Kulturanthropologie an der Universität Göttingen wollten genauer wissen, welches Selbstbild sich aus den verschiedenen Zeugnissen ergibt. Die Leiterin der Studie, die Volkskundlerin und Psychologin Gudrun Schwibbe, beschreibt ihre Herangehensweise so.
Ich habe als erstes die Autobiografie von Margret Schiller gelesen, die Psychologie studiert hat, so wie ich auch in meinem ersten Studienfach. Und wir sind ungefähr gleichaltrig. Sie hat sich sozial engagiert, ich mich auch. Also ich habe da viele Parallelen gesehen und ich habe mich dann natürlich gefragt, wieso sie und wieso zum Beispiel ich nicht.
Vor ihrer Radikalisierung hatten sich viele spätere Terroristen sozial engagiert, für Randgruppen der Gesellschaft oder wie Margret Schiller für die Abschaffung psychiatrischer Anstalten gekämpft. Oder sie studierten Jura, um sich vielleicht später als politische Anwälte für die Schwachen in der Gesellschaft einzusetzen, wie Rolf Pohle von der Bewegung 2. Juni. Pohle antwortete in seinem Prozess auf die Frage des Richters nach seinen Personalien mit den Worten »Mein Name ist Mensch«, einem Songtext der Gruppe Tonsteine Scherben.
Meine Väter sind schwarz und meine Mütter sind gelb. Meine Brüder sind rot und meine Schwestern sind hell. Ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mensch.
Die haben mich mit einem Haufen von Strafverfahren in den Untergrund gedrängt, so Rolf Pohle später, und gibt die Verantwortung für die Eskalation dem Staat. Im Grunde, so Pohle weiter, schaffen sie durch die Art und Weise, wie sie den angeblichen Terrorismus bekämpfen, sich ihre Terroristen selbst. Diese Sichtweise ist nicht bei jedem der im Untergrund agierenden Linksradikalen anzutreffen. Mal war die Entführung von Peter Lorenz oder der Überfall auf die deutsche Botschaft in Stockholm das Schlüsselereignis, um in die Illegalität abzutauchen. Für andere, wie Stefan Wisniewski, Mitglied der zweiten Generation der RAF, der Rote Armee-Fraktion, war der Tod von Holger Mainz der entscheidende Auslöser für die Beendigung einer bis dahin legalen politischen Arbeit. Wisniewski notierte,
wenn die anfangen, die Gefangenen umzubringen, dann muss was anderes geschehen, dachten wir. Alles, was ich bis dahin in Bezug auf die Gefangenen politisch gemacht hatte, war schlicht wirkungslos geworden. So konnte es nicht weitergehen. Die Beerdigung von Holger Mainz mitzuorganisieren, war meine letzte legale politische Tätigkeit. Das war für mich das Überschreiten einer Schwelle.
Der eigentlichen Entscheidung, abzutauchen, ging häufig eine Phase voraus, in der es zu einem Identitätskonflikt kam. Der Bruch mit der Vergangenheit und die Kompromisslosigkeit der neuen radikalen Lebensform erschienen zwar schon verlockend, gleichzeitig war die Verwurzelung in den gewohnten Lebensverhältnissen noch sehr stark. Letztendlich waren es oft zufällige Begegnungen, durch die sich die Entscheidung konkretisierte. Das Ablegen der alten Identität war für Mitglieder der Bewegung 2. Juni allerdings nur eine Option. Zwingend gefordert wurde sie von Mitgliedern der RAF. Das RAF-Mitglied Irmgard Möller spitzte die Debatte um Illegalität versus Legalität in der polemischen Frage zu:
Wollt ihr gegen die Zentren der Macht vorgehen oder lieber für einen Kinderladen kämpfen?
Wer sich für die Illegalität entschied, wählte damit den ständigen Ausnahmezustand, der bis zur Paranoia führen konnte. Eine Insel in dieser Welt des permanenten Misstrauens stellte, wenn überhaupt, nur die Gruppe der Illegalen dar. Inge Fied, ehemaliges Mitglied der Rote Armee-Fraktion, in ihrer Biografie.
Nie in meinem Leben war ich sicherer und furchtloser als in dieser Zeit im Untergrund, dem Ort, der ein neues, anderes Sein außerhalb der hässlichen Welt gestattete. Nie war ich freier, nie war ich gebundener an meine eigene Verantwortung als in dem Zustand völliger Abnabelung von der staatlichen Autorität und von gesellschaftlichen Vorgaben. Kein Gesetz, keine äußere Gewalt bestimmte mir mein Verhältnis zur Welt, zu meinen Mitmenschen, zum Leben, zum Tod.
Professorin Gudrun Schwibbe arbeitete aus den Autobiografien allerdings ein doch eher differenziertes Bild heraus.
Die Hardliner schreiben, dass man sehr vertraut miteinander wurde und dass die Freundschaften sich vertieft haben. Die Kritiker, auch die Aussteiger, sprechen eher von massivem Gruppendruck. Man durfte nicht mehr anders denken. Jede Idee von Kritik wurde als Verrat empfunden. Und dann wird es natürlich eng, denn wo soll man hingehen? Man kann sich niemandem mehr außen anvertrauen. Die einzige Möglichkeit wäre dann tatsächlich der Ausstieg.
Hans-Jürgen Becker, Mitglied der Rote Armee-Fraktion.
Ich litt zur Zeit dieser Verfolgung unter ungeheurer Einsamkeit, unter diesen Spannungen in der Gruppe. Zu wem sollte ich gehen, draußen, außerhalb der Gruppe? Ich konnte zu niemandem gehen und mit dem über meine Probleme sprechen, über irgendwelche Möglichkeiten der Flucht. Einerseits war das auch nicht so in meinem Kalkül. Das ging nicht, das musste innerhalb der Gruppe gelöst werden. Und das ging wiederum nicht. Also wuchsen die Spannungen. Und es gab einige ganz handfeste Szenen, die wiederum nicht zur Klärung führten. Das ist ganz schön finster gewesen.
An die Stelle der erstrebten Offenheit traten Dogmatismus, Rigidität und Stagnation. Meinungen und Einstellungen, die von den Zielen und Werten der Gruppe abwichen, wurden sanktioniert. Auch Inge Fied, die anfangs noch den Zusammenhalt in der Gruppe in den höchsten Tönen gelobt hatte, änderte später ihre Meinung.
Es waren die miesesten und unfähigsten Jahre in meinem Guerilla-Dasein. Zurückgefallen in totale Unfreiheit, Entscheidungslosigkeit, unwürdigen Anpassungsdrang, Willen- und Orientierungslosigkeit, in Krankheit, Vereinsamung und Lebensunlust. Zurückgefallen in die Kindheit. Wie hatte das geschehen können?
Neben gruppenpsychologischen Phänomenen gab es auch immer häufige Auseinandersetzungen über den richtigen Weg. So wurde die zweite Generation der RAF oft nur noch als befreit die Guerilla bezeichnet, da sie mit ihren Aktionen oft nur noch das Freipressen inhaftierter Gesinnungsgenossen zum Ziel hatte. Auch der Grad der Militanz war umstritten. Die Erschießung eines US-Soldaten nur um an seinen Ausweis heranzukommen, wurde von vielen Illegalen als inakzeptabel abgelehnt. Und auch der Rachegedanke drängte strategische Erwägungen immer mehr in den Hintergrund. In der Studie wurde herausgearbeitet, dass die Täter zur Rechtfertigung verschiedene argumentative Techniken benutzt hatten. Angefangen bei der Leugnung der Verantwortung, da ja der Staat letztendlich Ausgangspunkt des Unrechts sei und er damit sein Recht zur Verurteilung verwirkt habe, bis hin zur Berufung auf höher einzustufende Loyalitäten, indem zum Beispiel eine Gewalttat mit politischen Zielen begründet oder mit Solidarität entschuldigt wird. Das persönliche Verhältnis zur Tat erschloss sich zudem anhand der Frage, ob die Ereignisse aus der Ich- bzw. Wir-Perspektive erzählt oder in unpersönlichem Passiv formuliert wurde, wie »Dann wurde das Auto gesprengt«. Birgit Hogefeld, ein ehemaliges Mitglied der RAF, war dieser Deutungszusammenhang bei der Wortwahl sehr wohl bewusst.
Ich habe den gesamten Text da, wo es um die RAF geht, in Wir-Form abgefasst. Mein Lebensweg ist jetzt seit 20 Jahren eng mit dieser Gruppe verbunden und deshalb denke ich, dass ich für die gesamte Geschichte Verantwortung trage.
Michael Kurt über eine Studie an der Universität Göttingen zum Selbstbild der RAF und anderer linksterroristischer Gruppierungen. Wie geht man mit den Hinterlassenschaften der Nationalsozialisten um, mit ihren Bauwerken und Anlagen? Diese Frage ist auch 66 Jahre nach Kriegsende noch immer nicht vollständig beantwortet. Was macht man zum Beispiel mit einer riesigen Freilichtbühne, die in den 30er Jahren gewaltige Zuschauermassen anzog für ein Blut- und Bodentheaterspiel? Lässt man ihre Ränge nach und nach unter Gras und Erde verschwinden? Es geht um die Freilichtbühne Stedings Ehre im Oldenburger Land in Bokholzberg bei Delmenhorst. Die Nationalsozialisten wollten daraus eine Art Oberammergau des Nordens machen. Und tatsächlich sind fast 250.000 Besucher damals angereist, um das Schauspiel des Stedinger zu sehen. Ein Schauspiel über den Aufstand der Stedinger Bauern. Ein Stück ganz im Sinne der Ideologie, mit mehreren hundert Akteuren aufwendig inszeniert. Wissenschaftler, Anwohner und Zeitzeugen haben jetzt ein Konzept erarbeitet, das helfen soll, diese Vergangenheit aufzuarbeiten und ins Bewusstsein zu rufen, worum es damals ging. Wolfgang Wortmann hat sich die Anlage angesehen und mit Zeitzeugen gesprochen.
Hier stand die Kirche und dann kamen da die einzelnen Häuser. Das war ein Erlebnis, das muss ich ehrlich sagen. 15.000 Leute konnten hier sitzen.
Walter Hische steht auf einer Anhöhe der grasbewachsenen Bühne des ehemaligen Freilichttheaters. Der 91-Jährige blickt auf die im Halbkreis angelegte Zuschauerarena. In einigen Reihen sind noch Nummern zu erkennen. Zwischen den roten Backsteinen wachsen Grasbüschel. Hinter dem Rentner auf der Bühne das gepflegte Kulissendorf mit Fachwerkhäusern, in denen heute das Berufsförderungswerk untergebracht ist. Als Jugendlicher hatte Hische hier eine Inszenierung der sogenannten Schlacht von Alten Esch gesehen, ein Stück des Oldenburger Heimatschriftstellers August Hinrichs mit mehreren hundert Akteuren. Sie verkörperten unter anderem die Stedinger Bauern, die im Mittelalter keine Abgaben zahlen wollten und von der kirchlichen Obrigkeit niedergemetzelt wurden. Gauleiter Karl Röver wollte den Zuschauern mit dem Spektakel die NS-Ideologie unterhaltsam eintrichtern, den Kampf bis zum letzten Atemzug propagieren, wenn es am Ende des Stückes heißt: Tod aber nicht in die Knie. Zur Einweihung der Kultstätte Stedings Ehre formulierte Röwer im Juli 1935:
So wie einst die Stedinger Freibauern um ihrer Ehre willen zu sterben bereit waren, so wissen wir, dass das Blut dennoch auferstanden ist und neu auferweckt wurde in unserer Zeit durch den Willen Adolf Hitlers.
Die Nationalsozialisten als geistige Erben der Stedinger Bauern. Um möglichst vielen Zuschauern diese Botschaft zu übermitteln, überließ Röwer nichts dem Zufall. Der Historiker Gerhard Kaldewey spricht von einer für die damalige Zeit riesigen Werbekampagne. Die gleichgeschalteten Zeitungen berichteten ausführlich. Und auch Parteiprominenz besuchte das Freilichttheater Stedings Ehre.
Natürlich vor allem Alfred Rosenberg, das war als Chefideologe der Zeit sowieso klar. Ebenso war es auch für Himmler, der dort anwesend war und das angeschaut hat. Und natürlich hier der Reichsbauernführer Daré, der gehörte quasi auch zum Inventar des Ganzen. Aber es war auch Hess dabei, der sich das angeschaut hat. Der Innenminister Frick war dabei. Es waren alle, fast alle Größen des Dritten Reiches in irgendeiner Form mal in Stehungsehre involviert.
1935 und 37 sahen insgesamt fast 250.000 Menschen das Stück in Bocholtzberg. Nicht immer freiwillig. Dutzende Hakenkreuzfahnen säumten den Weg zur Spielstätte. Ein Areal so groß wie mehrere Fußballfelder, erläutert Inge Meyer, die heute Besucher über das Gelände führt.
Man wurde dann vom Bahnhof hergeleitet über die Apfelallee, hier übers Gelände zum Aufgang der Tribünen. Es war ein Sondergleis, Anschluss eingerichtet worden und dort hielten die Züge, es gab einen Fahrplan dafür und natürlich mit Bussen und viele sind auch mit dem Auto gekommen. Die ganzen Äcker hier rundherum, heute ist es ja bebaut, war Parkplatz zu der damaligen Zeit schon.
Gauleiter Röwer hatte noch mehr geplant. Er wollte auf dem Gelände mit den Steinhäusern des Kulissendorfes ein großes NS-Schulungszentrum errichten. Dazu kam es allerdings durch den Krieg nicht mehr. Nach dem Krieg dann eine völlig andere Nutzung. Seit 1946 sind Weiterbildungseinrichtungen des Landes Niedersachsen in den Gebäuden untergebracht. Die Zuschauerarena wurde kurzerhand umfunktioniert.
Nach 1945 kam ja hier die landesversehrten Berufsfachschule rein und die haben auf diesen Tribünen Gemüse angebaut.
Zwar traten in den 60er Jahren wieder Musikgruppen auf dem Gelände auf, der NS-Hintergrund spielte dabei aber keine Rolle und seit rund 30 Jahren liegt die Zuschauerarena brach. Erst 2005 hat die systematische Aufarbeitung der hiesigen Geschichte begonnen, sagt der Soziologe Lutz Walk, 60 Jahre nach Kriegsende. Damals hatte die regionale Volkshochschule zu einer Tagung zum Thema Freilichtbühne Stedings Ehre geladen. Daraus hat sich ein Arbeitskreis entwickelt, in dem sich auch Walk engagiert. Er und seine Mitstreiter haben unter anderem eine Arbeitsmappe für Schulen zusammengestellt, mit alten Zeitungsartikeln, Programmheften und Karten. Und sie sammeln weiteres Anschauungsmaterial.
Zum Beispiel alte Urkunden, Fotoalben, Belobigungen für die Teilnahme als Laienschauspieler am Stück, aber auch Einrichtungsgegenstände, die in dem Riesengästehaus genutzt wurden, wie Kannen und Messer und Leuchter und ähnliches, Stühle und anderes.
Die Exponate sollen so der Nachwelt erhalten bleiben, Teil einer Ausstellung werden und die Führungen auf dem Gelände ergänzen. Das Berufsförderungswerk, das heute auf dem Areal untergebracht ist, sei grundsätzlich bereit, ein Gebäude für ein Dokumentationszentrum zur Verfügung zu stellen, so Soziologe Walk. Was noch fehlt, ist das Geld. Aber die Chancen stehen offenbar nicht schlecht. Inzwischen gibt es viele Unterstützer, unter ihnen auch Politiker und Unternehmer. Sie haben in diesem Jahr eine Stiftung gegründet. Die Mitglieder des Arbeitskreises ihrerseits haben ein detailliertes Konzept vorgelegt. Dabei geht es nicht ausschließlich darum, die geschichtlichen Hintergründe zu liefern, erläutert Walk. Er könne sich durchaus vorstellen, dass auf der Bühne in Zukunft auch wieder öffentliche Veranstaltungen angeboten werden.
Allerdings immer mit der Information im Hinterkopf, zu welchem Zweck die ursprünglich gebaut war. Und da unterscheiden wir uns gerne zum Beispiel von der Waldbühne in Berlin, die nahtlos für Rockkonzerte und alle möglichen anderen Aufführungen in der Nachkriegszeit genutzt wurde, obwohl sie gebaut war und benannt war nach einem Freund von Adolf Hitler.
Die NS-Freilichtbühne Stedings Ehre und was vielleicht daraus werden könnte. Wolfgang Wortmann berichtete aus Bocholtzberg im Oldenburger Land. Und damit endet das Forum Zeitgeschichte für heute. Am Mikrofon war Sabine Rhein. Ein schönes Wochenende noch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.